Wenn ich jemanden, auch einen Politiker, als Trottel beschimpfe, einfach nur als Trottel beschimpfe, das ist kein Recht der freien Meinungsäußerung. Das ist eine Beleidigung, das muss sich auch ein Politiker so nicht gefallen lassen. Sobald es eine gewisse Schranke überschreitet, also exzessiv wird, wird es kritisch und dann auch verboten, beziehungsweise ist es halt dann nicht mehr vom Recht der freien Meinungsäußerung gedeckt. Natürlich könnte ich theoretisch auch das soziale Netzwerk klagen, nur ich glaube, niemand hat Lust, Meta oder Google oder wen auch immer zu belangen.
Gut zu wissen. Der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
Das ist freie Meinungsäußerung. Mit diesem Satz rechtfertigen Menschen eigentlich alles, was sie so von sich geben, besonders im Internet. Wo aber beginnt Hassrede, Hetze, Verleumdung oder Beleidigung? Und was sagt die Rechtsgebung dazu? Mein Name ist Jasmin Hrdina und bei mir zu Gast ist heute der Innsbrucker Rechtsanwalt Simon Tonini. Danke, dass du da bist.
Hallo, danke schön.
Zunächst gibt es aber noch schnell drei Fakten zum Thema, die gut zu wissen sind. Fast jede dritte Person in Österreich war schon einmal von feindseligen oder erniedrigenden Inhalten im Internet betroffen. Bei den Jugendlichen war es fast die Hälfte. Ohne soziale Medien sinkt diese Zahl auf 20%. Das ergab eine Umfrage von Statistik Austria. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. 2021 gab es mit dem Hass im Netz Bekämpfungsgesetz einen effektiveren Schutz vor Hasspostings. Durch den Digital Service Act und ein Begleitgesetz wurden 2024 weitere Verbesserungen und Erleichterungen für Opfer von Hass im Netz vorgesehen. Betroffene bekommen Hilfe. So kann man etwa die Beratungsstelle gegen Hass im Netz der Organisation ZARA kontaktieren. ZARA steht für Zivilcourage und Antirassismusarbeit. Erreichbar sind diese unter zara.or.at bzw. der Telefonnummer 01 für Wien 929 1399 oder der E-Mail-Adresse beratung@zara.or.at. Ja, Simon, du bist Rechtsanwalt in Innsbruck. Ihr seid zu fünft in der Kanzlei. Magst du dich kurz einmal vorstellen, was machst du denn beruflich so? Welche Fälle behandelst du denn da so?
Unsere Kanzlei macht schwerpunktmäßig auch Medienrecht und Persönlichkeitsschutz. Insofern haben wir mit Recht der freien Meinungsäußerung, Hassrede und dergleichen durchaus immer wieder Berührungspunkte. Und vor dem Hintergrund freue ich mich, heute da sein zu dürfen.
Ja, das ist fein, das heißt, du sprichst ja auch aus Erfahrung. Kleine Warnung am Anfang an dieser Stelle. Es kann sein, dass jetzt Schimpfworte fallen während dieses Podcasts, weil wir uns ein paar Beispiele anschauen werden. Es sei uns verziehen. Egal welches Thema es ist, Simon, viele Menschen haben einfach ganz, ganz viel Meinung zu etwas und ganz besonders gern tun sie diese dann in den sozialen Medien kund, auch wenn diese vielleicht sehr radikal und verletzend ist. Was ist denn jetzt nun der Unterschied zwischen einer freien Meinungsäußerung oder ich frage anders, wo beginnt denn ein rechtliches Problem?
Ja, also das Recht auf freie Meinungsäußerung, das ist ein verfassungsgesetzlich gewährleistetes Recht, das ist ein Grundrecht, das eine aktive Information und auch das Empfangen von Informationen mit abdeckt. Das betrifft auf der einen Ebene Tatsachenbehauptungen, also Sachen, die man nachvollziehen kann, betrifft aber andererseits natürlich auch Kritik und subjektive Wertungen. Nun ist es beim Recht der freien Meinungsäußerung aber durchaus so, dass nicht alles schrankenlos geschützt ist. Beispielsweise das Verbreiten von Unwahrheiten, von Gerüchten, von Sachen, die einfach falsch sind, aber die geeignet sind, den Betroffenen, der von dieser Unwahrheit eben betroffen ist, in ein schlechtes Licht zu rücken und den auch in seinem Fortkommen dann zu beeinträchtigen. Das ist vom Recht der freien Meinungsäußerung nimmer umfasst. Und ebenso ist also Kritik und Wertung, Bewertung nicht schrankenlos zulässig. Es muss immer ein sachlicher Bezug zu dem gegeben sein und auch erkennbar sein, auf das man aufsetzt. Sobald es eine gewisse Schranke überschreitet, also exzessiv wird, man spricht dann vom sogenannten Wertungsexzess, ab dem Zeitpunkt wird es kritisch und dann auch verboten, beziehungsweise ist es halt dann nicht mehr vom Recht der freien Meinungsäußerung gedeckt. Beispiele wären substanzlose Beleidigungen oder auch wenn man etwas kritisiert oder auch im guten Glauben kritisiert, dass man jetzt auf etwas Wahres aufsetzt, aber dann die Beschimpfung, die Beleidigung, die Schmähung eigentlich in den Vordergrund rückt, ab dem Zeitpunkt spricht man dann von einem Wertungsexzess, der auch nicht mehr von diesem Grundrecht, sich zu äußern und seine Meinung kundzutun, gedeckt ist.
Das heißt, man sollte prinzipiell schon wissen, dass das auch stimmt, was man da behauptet. Was ist aber, wenn ich der Meinung war, das ist so?
Ja, also grundsätzlich ist es so, dass das Verbreiten von Unwahrheiten an sich dann schon kritisch ist, ja, weil die das Gesetz, also gerade bei der üblen Nachrede und bei der Kreditschädigung.
Wäre so ein Beispiel, wenn die Politik etwas beschließt und dann postet jemand drunter, ja, die wollen ja selber nur gut machen.
Da stellt sich die Frage jetzt natürlich, wen man konkret damit trifft oder wen man konkret damit
einen
bewertet.
Einen konkreten Politiker?
Wenn ich einem konkreten Politiker solche Sachen unterstelle, muss man jetzt wieder unterscheiden, nämlich wen betrifft jetzt eine Kritik und eine Wertung. Ja? Und letztendlich ist es so, dass ein Politiker oder jemand, der die sogenannte Arena of Public Debate betreten hat, wir reden da von Politikern, wir reden da von Wirtschaftstreibenden, die im Interesse der Öffentlichkeit stehen, wir reden da von Vertretern von Kunst und Kultur, die in den Medien auftreten, aber nicht sozusagen in die Medien gebracht wurden, sondern sich selber sozusagen in die Medien bringen und zu bestimmten Tagesfragen, politischen Tagesfragen auch äußern. Solche Menschen müssen ein erheblich höheres Maß an Kritik oder auch schärferer Kritik, schärfer formulierte Kritik einstecken als der Otto-Normalverbraucher. Aber auch hier gilt, Unwahres darf nicht verbreitet werden, das wäre also auch sanktionierbar. Oder wenn es eben den Bogen verlässt, wenn erkennbar ist, dass es eigentlich hier um eine Beleidigung geht, ja, dass er die Beleidigung oder das Draufhauen im Vordergrund rückt. Und ab dem Zeitpunkt geht es auch beim Politiker nicht. Ja. Und ob jetzt zum Beispiel die konkrete Äußerung zulässig ist, hängt schon ein bisschen vom Sachverhalt ab, auf den man Bezug nimmt und der erkennbar sozusagen jetzt Grundlage für diese Wertung ist. Also beispielsweise, wenn ich jemanden, auch einen Politiker, als Trottel beschimpfe, einfach nur als Trottel beschimpfe, das ist kein Recht auf freie Meinungsäußerung. Das ist eine Beleidigung, das muss sich auch ein Politiker so nicht gefallen lassen. Wenn ich allerdings auf eine konkrete Handlung Bezug nehme, die ein bestimmter Politiker beispielsweise gemacht hat, die möglicherweise auch diese Schlussfolgerung zulässt, und ich teile das auch mit, also sprich jetzt nur zu posten, Trottel wäre dann zu wenig, dann müsste man dann natürlich schon auch das Tatsachensubstrat, das als Beurteilung als Grundlage sozusagen herangezogen ist, mitkommunizieren. Und wenn das stimmt, dann kann die Beurteilung als Trottel durchaus auch noch zulässig sein.
Und das also wenn zum Beispiel ein Politiker auch selber etwas Falsches behauptet hat in den Medien, ja, und dann kommentiere ich das und sage, ach, das stimmt ja gar nicht, das ist ein Trottel.
Ja, oder das ist ein Lügner beispielsweise. Mhm. Ab dem Zeitpunkt wäre das dann okay. Das Posten nur von Schlagwörtern und Beleidigungen in zum Beispiel jetzt Kommentaren zu irgendetwas oder in Social Media Posts, das ist sehr kritisch. Mhm. Ja.
Also ich höre jetzt schon heraus, es kommt immer sehr auf den Einzelfall an. Das ist ganz gut, weil ich habe ein bisschen was vorbereitet. Ich habe tief gegraben in den verbotenen Bereichen der TT, nämlich in den Sammlungen an Kommentaren, die wir auf Facebook auf unserer Seite und in unseren Foren sperren haben müssen, weil sie eben entweder rechtlich nicht in Ordnung waren oder eben einfach unseren Posting-Regeln widersprochen haben. Vielleicht kannst du da ein bisschen was für uns einordnen. Den Klassiker, nämlich Politiker und Politikerinnen als Deppen, Lappen zu beschimpfen, das hast du jetzt eh schon ein bisschen geschildert. Wie schaut es denn da aber aus mit weniger bekannten Politikern und Politikerinnen jetzt gerade so auf Gemeindeebene? Wenn ich jetzt einen Gemeinderat zum Beispiel beschimpfe, der vielleicht lokal durchaus bekannt ist, aber jetzt schon regional oder vor allem auch bundesweit eigentlich nicht in der Öffentlichkeit steht. Was ist, wenn ich so jemanden als Deppen beschimpfe?
Also grundsätzlich ist es so, dass die Eigenschaft als Public Figure nicht davon abhängig ist, ob ich jetzt Bundespolitiker, Landespolitiker oder Regionalpolitiker bin. Es geht immer darum, dass ich mich zu politischen Fragen, zu Alltagsfragen selber in den Medien auch äußere, also sprich die Arena of Public Debate betrete und sozusagen auch aktiv an dieser Diskussion teilnehme. Das kann natürlich auch ein Lokalpolitiker sein, das kann der Bürgermeister sein, das kann auch ein Gemeinderat sein. Der Unterschied ist vielleicht eher der, alleine damit, dass ich die Arena of Public Debate betrete und damit sozusagen Public Figure bin, begründet, dass ich ein höheres Maß an Kritik einstecken muss, also an schärferer Kritik auch einstecken muss. Wie gesagt, Unwahres, nein. Exzessiv, nein. Das heißt aber nicht, dass ich einen Bundespolitiker schärfer kritisieren darf als einen Bürgermeister. Es muss die Sachbezogenheit gegeben sein. Und das ist sozusagen auch bei diesen lokalen Public Figures auch ein Thema. Das heißt, es ist halt immer auch Verhältniswahrung herzustellen zu dem Amt oder zur Funktion, die ausgeübt wird. Und bei der Gelegenheit darf man einen dafür vielleicht noch ergänzen. Wir müssen immer auch darauf schauen, wie wird kritisiert. Ja? Und es wird oftmals, wird ja Kritik auch gerne hergenommen, um einen Tritt unter die Gürtellinie sozusagen zu verpassen. Also wo es dann ins Persönliche geht, wo dann auch das Privatleben beispielsweise sehr stark in den Vordergrund gerückt wird, auch in den Vordergrund von Kritik oder von Äußerungen. Das ist insofern schwierig, als gerade wenn es um den höchstpersönlichen Lebensbereich geht, also Sexualsphäre, Intimsphäre, Gesundheitssphäre, dann ist es so, dass hier besondere Vorsicht geboten ist und dass hier Äußerungen auch nur dann zulässig sein können, wenn sie einen unmittelbaren Zusammenhang mit der öffentlich bekleideten Funktion haben. Mhm. Das klassische Beispiel, ein Lokalpolitiker hat ein Verhältnis mit XY, mag sein, dass das verwerflich ist, keine Frage. Das bedeutet aber nicht, dass ich sozusagen das öffentlich wiedergeben und zur Schau stellen darf. Nicht im Kontext dieser Public-Figure-Eigenschaft, sondern es geht hier darum, dass hier kein unmittelbarer Zusammenhang mit dem öffentlichen Leben von Haus aus besteht. Und nur dann, wenn ich einen solchen konstruieren kann oder herleiten kann, könnte ich solche Sachen auch nach außen tragen.
Auch ein spannendes Beispiel, das immer wieder passiert, ist, dass Parteien oder eine ganz konkrete Partei mit der NSDAP verglichen wird. Ist so etwas zulässig?
Das würde ich als überschießend beurteilen wollen selbst. Ich weiß, es ist immer sehr, sehr beliebt, dass man so mit ganz, ganz massiven Beispielen und Schlagworten auch operiert, um Richtungstendenzen vielleicht auch nur abzubilden. Dennoch ist der Vergleich jetzt mit der NSDAP und mit dem, was sie verkörpert, eigentlich schon der Inbegriff von einer massiven Verleumdung oder üble Nachrede und Kreditschädigung. Und das einfach so in den Raum zu stellen, ist rechtlich höchst bedenklich.
Wenn wir schon bei Gruppierungen sind, was wir auch immer wieder lesen ist, gerade im Kontext von Berichterstattungen über Klimathemen, Demos oder auch den Wolf, werden Umweltschützerinnen gerne als geistesgestörtes, grünes Gesindel bezeichnet. Wie würdest du denn so einen Kommentar werten?
Das kommt jetzt darauf an. Also ich glaube, dass hier grundsätzlich auch der Beschimpfungscharakter in den Vordergrund tritt. Das heißt, ich persönlich würde das, wenn es sich auf bestimmte und erkennbare Personen bezieht, ja, als unpassend und auch als rechtswidrig einordnen. Vor allem Beschimpfungen wie Gesindel oder Pack oder sonstige Sachen sind einfach schon sehr negativ behaftet und lassen eigentlich erkennen, dass es hier nicht um eine sachliche Kritik geht, sondern eigentlich darum geht, jemanden zu beleidigen. Natürlich ist es immer so, dass man unterscheiden muss, wen betrifft denn meine Äußerung? Ja, und da sind wir jetzt wieder bei einer nächsten Abgrenzung, die wir immer wieder beachten müssen. Wenn sich eine Äußerung gegen bestimmte erkennbare, identifizierbare Personen richtet, dann bin ich auf jeden Fall in diesem Bereich Kreditschädigung, Ehrenbeleidigung drinnen. Wenn sich so ein unüberschaubares Kollektiv, wo viele, viele Menschen, hunderte Menschen drinnen sind und nicht direkt angesprochen werden und die Aussage nicht mit bestimmten Menschen, die beispielsweise auf einem begleitenden Foto abbildbar sind, in Verbindung gebracht werden kann, dann sind solche Äußerungen weniger kritisch, was nicht bedeutet, dass sie moralisch in Ordnung sind.
Ein Beispiel war jetzt vor kurzem eine Demo in Innsbruck mit nackt radelnden Menschen und da hat auch jemand drunter geschrieben, das sind ja alles nur Studierende, die nichts Besseres zu tun haben. Wäre das jetzt die Studierenden eben so ein undefiniertes Kollektiv?
Das wäre für mich ein undefiniertes Kollektiv. Solange nicht beispielsweise ein Foto gepostet wird, wo dann erkennbare Menschen auf diesen Radeln erkennbar sind und auf die diese Aussage dann bezogen werden kann.
Heißt das jetzt, über Studierende darf man einfach so schimpfen?
Nein, man sollte es natürlich nicht tun, weil es geht ja immer um eine bestimmte Diskussionskultur. Ja, also wir haben ja zwei Sachen, die wir durchaus voneinander trennen müssen. Wir haben einmal eine rechtliche Komponente, wo ist etwas strafbar, wo kann sich jemand wirklich jetzt über Gerichtsverfahren wehren, beispielsweise zur Unterlassung, Entfernung und dergleichen auffordern und das dann auch durchsetzen oder Schadenersatzansprüche durchsetzen. Das ist ein Thema. Und das zweite Thema ist halt Ethik und Moral. Und Recht und Ethik und Moral sind nicht immer deckungsgleich. Und das Thema ist das, in einer Diskussionskultur sollten wir es, finde ich, vermeiden, andere einfach nur anzupatzen, nur weil man glaubt, dass das jetzt der richtige Weg ist oder weil es einem gerade auf der Zunge liegt. Die Sachen bleiben, die Sachen verschwinden nicht wie das gesprochene Wort, das ich jetzt, wenn ich jetzt spazieren gehe mit jemandem oder jemanden auf der Straße treffe und ich sage dem etwas, dann verpufft das Wort. Die Nachhaltigkeit von Postings oder von irgendwelchen Kommentaren ist einfach höher. Auch Kritik und auch scharfe Kritik oder etwas auch mit einer persönlichen Note zu kritisieren, gehört natürlich zum Grundrecht der freien Meinungsäußerung. Und es ist natürlich ja so, dass das eine wesentliche Errungenschaft einer demokratischen Gesellschaft ist, dass es hier pluralistische Diskussionen gibt und einen Meinungsaustausch gibt. Und Meinungsfreiheit zeichnet sich auch dadurch aus, dass ihr auch durchaus zur Kenntnis nehmen muss, dass jemand anderer etwas anders sieht oder bewertet. Nur die Frage ist, wie drücke ich es aus? Und Beleidigungen, Offensivbeleidigungen, wo es jetzt einfach nur darum geht, zu beleidigen und nicht zu kritisieren, also sachlich fundiert zu kritisieren, sind jetzt, aber das ist eine persönliche Wertung von mir, keine wahnsinnig gute Diskussionskultur.
Mhm. Ähnlich schaut es dann aus, wenn Leuten die Worte fehlen, die dann ganz gerne mal Emojis verwenden. Da gibt es den Klassiker, diesen kotzenden Smiley. Das ist wahrscheinlich rechtlich nichts Relevantes, aber ist dann ethisch, moralisch.
Nein, es kann rechtlich insofern natürlich schon relevant sein, als es natürlich was Negatives kommuniziert, oder? Und was ist das, eine üble Nachrede oder Kreditschädigung? Das ist, wenn ich jemanden etwas, wenn ich ihm einen Verhaltensvorwurf mache oder wenn ich einen Charaktervorwurf mache, der sozusagen vom Durchschnitt, den man sich vorstellt, ins Negative abweicht. Und so kann der kotzende Smiley durchaus natürlich Relevanz haben, vor allem wenn er nur der kotzende Smiley ist. Und eigentlich jetzt, das ist ähnlich wie das, was wir Eingangsbeispiel erwähnt haben, jemanden als Trottel oder als Pack oder was Gott was zu beschimpfen. Wenn es jetzt nur um diese Beleidigung geht, kann es rechtlich durchaus relevant sein, aber wie gesagt, man muss hier durchaus natürlich schauen, in welchem Kontext wird was gepostet letztendlich. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass nur ein Kotz-Smiley für sich als eine Kreditschädigung oder üble Nachrede darstellt. Man muss sich den Zusammenhang anschauen.
Verlassen wir kurz wieder die Ebene der Einzelbeispiele. Du hast nämlich erwähnt, schon was im Internet ist, bleibt auch im Internet. Ja? Wie schaut es denn jetzt aus, wenn ich ein Posting mache, das ganz klar gegen das Gesetz verstößt und das wird dann geteilt und geteilt und geteilt. Wer ist denn dann dafür verantwortlich? Derjenige, der es geteilt hat oder diejenige, die es geteilt hat? Oder ich als Urheber?
Ja, grundsätzlich muss man dazu sagen, dass jeder mal für die Inhalte verantwortlich ist, die er selber postet. Das heißt, wenn ich selber was Beleidigendes, Kreditschädigendes poste, dann bin ich mal in erster Linie selber verantwortlich. Wenn ich aber ein beleidigendes Posting weiter teile, dann verbreite ich es. Und die Verbreitung ist auch tatbestandsrelevant. Was bedeutet? Nur der Umstand, dass ich etwas dann möglicherweise unkommentiert einfach weiterleite und weiter verbreite, bedeutet nicht, dass ich dann außen vor bin. Das nächste Thema ist sozusagen dieses Shitstorm-Thema, das da ja immer wieder aufkommen kann. Da gibt es auch Entscheidungen dazu, dass derjenige sozusagen, der aktiv an der Verbreitung von kreditschädigenden, ehrrührigen Nachrichten, Postings, Inhalten mitwirkt, dass der auch tatsächlich selber auch haftbar ist dafür, auch wenn er fremde Postings teilt, logischerweise. Und die Zurechenbarkeit, da gibt es ja das Argument, ja, was kann ich denn dafür, wenn dann 100 andere nur andere Sachen dazu posten, die dann letztendlich das Maß weit sprengen. Da sagt die Judikatur, also ich muss jetzt nicht unbedingt eine konkrete, klare Vorstellung von dem haben, was kommt. Wenn ich so kritische Sachen, ehrwürdige Sachen weiterverbreite und das Ganze baust sich dann noch mehr auf, bin ich trotzdem sozusagen hier auch mit im Boot und auch damit mitverantwortlich. Und das Gleiche gilt auch für das Weiterverbreiten beispielsweise anonymer Inhalte. Ja, also wird etwas anonymisiert, ein Posting oder mache einen Screenshot, anonymisiere, also der Urheber ist jetzt letztendlich nicht mehr fassbar. Ich verbreite das aber weiter, bin ich auch dafür verantwortlich letztendlich.
Ich poste etwas, ja, auf Social Media und weil ich eine Seite habe, so wie es viele Vereine zum Beispiel auch in Tirol haben, die sie pflegen, wo sie immer wieder Neuigkeiten reinschreiben. Und da postet jetzt jemand als Kommentar etwas Rechtswidriges drunter. Mhm. Ist dann er alleine verantwortlich oder muss ich schauen, dass auf meiner Seite keine solchen Inhalte sind?
Derjenige, der die Seite betreibt und der Kommentarfunktion aufmacht, der ist Medieninhaber der Seite. Ja, und grundsätzlich ist es so, dass der Medieninhaber nicht automatisch immer haftet für die Inhalte der Postings, also der Inhalte Dritter, Klammer auf, denen, also die ihm nicht unterstehen, die jetzt nicht seine Mitarbeiter sind oder wer auch immer, sondern halt wirklich Dritte, die über ein eigenes Profil dann da rein posten. Für die Inhalte ist er jetzt in erster Linie nicht unmittelbar verantwortlich. Er ist nur dann verantwortlich, wenn er Beleidigungen provoziert hat, durch Anteasern entsprechend, wenn er hingewiesen worden ist auf die Rechtswidrigkeit eines Inhaltes und den Inhalt nicht sofort runternimmt. Sofort runternimmt heißt nicht eine Woche, heißt nicht zwei Wochen, sondern wir reden da von wenigen Tagen, innerhalb derer die Reaktion erfolgen soll. Wenn ich jetzt eine Meldung bekomme, dieses Posting ist rechtswidrig, beleidigt mich oder beleidigt den Dritten, also und der Seitenbetreiber reagiert nicht, sondern lässt es einfach online, kann er selber in Anspruch genommen werden.
Dann hat er vielleicht ein Problem. Mhm. Wie schaut es denn aus mit dieser Löschung von Inhalten? Die kann ich ja auch, wenn ich jetzt betroffen bin, beanspruchen. Da gibt es auch in den sozialen Medien auch Funktionen, wo ich Kommentare melden kann. Da passiert aber nicht immer was. Welche Möglichkeiten habe ich denn als Betroffener oder Betroffene?
Also grundsätzlich ist es so, dass auch nach dem Digital Service Act solche sozialen Netzwerke entsprechende Beschwerdemöglichkeiten oder auch Meldemöglichkeiten bereitstellen müssen. Sie müssen eigentlich auch darauf reagieren, in irgendeiner Art und Weise. Der Ratschlag ist derjenige, dass, also andersrum, ich melde einen Inhalt, ich bekomme nichts zurück, ich würde es noch einmal probieren. Ich bekomme etwas zurück und die Meldung ist negativ, weil sie sagen, na, wir haben geprüft oder wir lassen das online, dann habe ich eigentlich eine weitere Beschwerdemöglichkeit sozusagen, also das Ganze in die zweite Runde zu bringen. Wenn das Ganze nicht fruchtet, habe ich unabhängig von der Beschwerdemöglichkeit, ob ich die jetzt ausnütze über das soziale Netzwerk, ja oder nein, natürlich die Möglichkeit, den Urheber oder den Weiterverbreiter solche Inhalte natürlich in Anspruch zu nehmen. Sei es mittels außergerichtlicher Aufforderung, sei es auch, dass sofort eine Klage erfolgt. Da gibt es beispielsweise auch über dieses Hass im Netz Bekämpfungsgesetz neue Bestimmungen in der Zivilprozessordnung, wo eigentlich sehr leicht, das ist jetzt der falsche Ausdruck, aber sehr niederschwellig, ein sogenannter Unterlassungsauftrag erwirkt werden kann. Das ist auch von den Gebühren her so, dass das relativ überschaubar ist letztendlich. Es ist eine relativ kurze Frist. Soziale Netzwerke reagieren dann zumindest dann, wenn sowas vorliegt.
Mhm. Weil, da werden sie dann munter.
Die Reaktion ist schon oft die, dass sie sagen, okay, oder dass man hier die Rückmeldung bekommt, gerichtliche Entscheidung bitte vorlegen, dann kümmern wir uns drum. Natürlich könnte ich theoretisch auch das soziale Netzwerk klagen, nur ich glaube, niemand hat Lust oder große Lust drauf, jetzt Meta oder Google oder wen auch immer zu belangen, sondern das halt auf einer anderen Ebene auch zu belassen. Aber letztendlich, wenn man so einen Unterlassungsauftrag vorweisen kann, dann finden Löschungen in der Regel relativ schnell statt.
Also dann braucht es aber eben einen Schritt zum Rechtsanwalt oder eben zu dir in deine Kanzlei. Zahlt sich das denn aus? Weil du hast schon angesprochen, es ist jetzt kein ewiges und kein großes, aufwendiges Unterfangen. Aber man wird sich die Frage stellen, ist es mir das wert, weil es wird kosten?
Das ist richtig. Also gerade bei diesen Unterlassungsaufforderungen, die ergehen können oder beantragt werden können aufgrund dieser Bestimmungen aufgrund des Hass im Netzbekämpfungsgesetzes, ist es so, dass man hier nicht unbedingt einen Rechtsanwalt braucht. Also man kann es direkt dort zu Protokoll geben bei Gericht. Ich kann aber natürlich zum Anwalt gehen und mich beraten lassen, dass er es für einen macht. Klar, das kostet was. Aufgrund des Streitwertes ist es aber so, dass wir hier nicht von Unsummen sprechen. Wichtig ist in solchen Fällen, dass man sich entweder an Beratungsstellen wendet, wenn man sozusagen sich orientieren möchte, was macht für mich Sinn. Richtig ist auch sicherlich, sich Rechtsrat zu holen, sei es beim Anwalt des Vertrauens oder bei einem Rechtskundigen des Vertrauens. Es heißt aber auch, dass man beispielsweise gerade so auch kostenlose Beratungsangebote annimmt. Zum Beispiel bei der Rechtsanwaltskammer gibt es immer wieder Sprechtage, wo man vorsprechen kann. Auch beim Gericht gibt es den Amtstag sozusagen, wo man sich mit Rechtsfragen einmal orientieren kann. Und solche Beratungsangebote anzunehmen, um sich zu orientieren, macht sicher Sinn.
Eine persönliche Frage noch zum Abschluss. Wenn wir jetzt diesen Podcast veröffentlichen auf tt.com und auch in den sozialen Medien und dann schreibt da jemand drunter, na der Tonini, das ist ein Depp, der hat ja keine Ahnung, was er da redet. Was wirst du tun?
Das überlege ich mir dann, wenn es soweit ist.
Eine sehr diplomatische Antwort. Simon Tonini, Dankeschön für diese Einblicke und diese Tipps.
Dankeschön.
Das war Gut zu wissen. Der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.